Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Adventlich fühlt sich's an. Hoffentlich sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache mal so eine Anmoderation von einem Podcast, wie es in anderen Podcasts ist, wo man noch gar nicht genau weiß, um was es geht. Aber wir haben uns entschieden, dass es auch weiterhin um den Brexit gehen wird. Wir wollen heute einen Dreiklang aus kurz in die britische Politik, die natürlich ihre Ausstrahlungen auf die Welt hat, einen, sagen wir mal, Gang durch den Buckingham-Palast Richtung royale News und weihnachtliche Bräuche in Großbritannien. Benita. Wir haben heute eine etwas leisere Stimme. Der Teppich ist schön aufgebürstelt. Akustisch hoffentlich für Sie. Fühlen Sie sich einfach wohl beim Zuhören.
Ich muss ein bisschen die Aussteuerung justieren, weil das ist der Pegelausschlag. Also Achtung,
wir jetzt ja live
bei empfindlichen Stereogeräten.
Kann wir haben uns überlegt, dass wir
durchbrennen.
Uns auch ein bisschen aus diesen professionellen Anmutungen der letzten 33 Folgen raus, eben, dass wir so ein bisschen behind the scenes eben, sowas passiert jetzt im On immer.
Genau, also ich bin ja auch, vielleicht haben sich manche jetzt schon gefragt nach 37 Folgen, was ich eigentlich da mache, und ich bin eigentlich hauptsächlich derjenige, der zuständig ist, eben hier diese hochkomplexe Technik in Schach zu halten, damit es dann eben ein erstklassiges Hörerlebnis gibt.
Und das bietet uns immer die Benita. Mit Inhalten, mit Ideen, mit
mit Neues und Neuem von der Insel.
Ja, es ist ja und bleibt eine Insel.
Ja, es ist und bleibt
eine Insel. Ihr rückt nicht näher an Europa ran.
Aber ich finde es gut, dass du gesagt hast, wir machen einen kurzen Ausflug in die Politik, weil seit unserem letzten Podcast, seit David Cameron Außenminister geworden ist.
Ja.
Das war ja gerade am Tag danach, glaube ich. Also unser Podcast war am Tag danach. Hat sich jetzt es tut sich immer was, aber es haben sich jetzt keine grundlegenden neuen Konstellationen, glaube ich, Richtung Brexit ergeben, außer dass David Cameron natürlich schon mehrmals jetzt öffentlich gesagt hat, wir brauchen einen viel naheren Umgang und Anschluss an die EU. Mhm. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil das weiß ja auch jeder, dass das natürlich sein politischer Wunsch war es ja nicht auszutreten aus der EU. Und vielleicht kann er sich das sozusagen leisten, jetzt als Außenminister das auch öffentlich zu sagen. Es trifft jetzt in seiner Partei nicht auf großes begeistertes Echo damit, aber also ganz sicher kann man davon ausgehen, dass sie hinter den Szenen jetzt schon engere Gespräche führen, auch und vor allem auch zum Beispiel, das haben wir auch schon angesprochen, glaube ich, über einzelne Themen wie zum Beispiel Erasmus, dieses Schüler-, also Studentenaustauschprogramm, aus dem sie ja auch ausgestiegen sind und nachdem sie bei Horizon wieder drin sind, dem Wissenschaftsprogramm, wird es, glaube ich, der nächste logische Schritt wird, das Erasmus sein. Könnte mir vorstellen, dass das nächste ist. Und sonst tut sich in Großbritannien hauptsächlich was an der Ruanda-Front, an der Asylantenfront. Wir erinnern uns an Suella Brabhamans, der Innenministerin, ihren tollen Plan, eben Asylsuchende, die einfach so angekommen sind, vor allem mit dem Boot, die einfach nach Ruanda auszufliegen, dass Ruanda dann dort die Asylanträge prüft und Leute, die für Asyl sich qualifizieren, die dürfen dann, sollten in Ruanda bleiben, nämlich nicht nach England.
Die kriegen dort Asyl.
Ja. Und den anderen, was mit denen passiert, das hat keiner so recht überlegt, ob die von Ruanda dann irgendwohin abgeschoben werden oder wieder nach England zurückkommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so richtig
jemals ausgearbeitet worden. Ruanda hat ja ganz schöne, interessante, auch angrenzende Länder. Das ist ja da so in der Mitte. Also man hat Tansania, man hat Burundi, Uganda. Also da gibt es also auf jeden Fall Möglichkeiten dann der Abschiebung.
Das stimmt. Und es war ja so, dass das aber gestoppt wurde vom Supreme Court in Großbritannien, weil eben dieses ganze Verfahren nicht mit den Menschenrechten vereinbar sei. Und jetzt ist ja inzwischen Suella Braverman endlich nicht mehr Innenministerin, sondern inzwischen James Cleverly, der vorher Außenminister war. Und als solcher war er eigentlich so ganz erfolgreich, würde ich sagen, zumindest nicht skandalbehaftet. Und man hat ihm auch angemerkt, dass er eigentlich sehr unbegeistert ist, dieses Innenministerium übernehmen zu müssen. Mhm. Er ist aber jemand, glaube ich, der also auf jeden Fall rationaler denkt als Frau Braverman. Und das, was jetzt passiert ist mit Ruanda, ist, dass wie heißt der, Rishi Sunak hat gesagt, nein, also das geht gar nicht, dass der High Court das irgendwie als illegal deklariert und wir müssen jetzt die Leute abschieben nach Ruanda, das ist wirklich so eine tolle Idee und wir machen jetzt ein neues Gesetz, werden wir einbringen. Und dann haben sie also auch schwupps ganz schnell ein neues Gesetz, natürlich unter großem Geschrei der Hinterbänkler, also Suella Braverman und dieser ganzen Leute, die von weit aus rechts agieren und eigentlich Rishi Sunak schon wieder stürzen wollen. Es ist also wieder an sich eine Tory-interne Sache. Und dann haben sie ein neues Gesetz eingebracht, in dem sie einfach schreiben, ja, also das ist vielleicht nicht so legal, weil Ruanda kein sicheres Land ist, aber wir sagen, das ist sicher. So wie so ein Kind irgendwie. Das sollte jetzt aber sicher sein.
Was
so.
Sagt denn Ruanda eigentlich?
Ja, und das Beste ist, dass die Ruanda, die haben sich jetzt geäußert und gesagt, nee, das machen sie nicht mit.
Sollte mal das sein. Recht. Und sie haben auch die Kapazitäten wahrscheinlich gar nicht. Haben die davon irgendwie, also ist es ja...
Ja, sie haben ja gesagt, sie nehmen Leute, aber sie haben schon gesagt, sie können ungefähr höchstens 200 nehmen.
Das wäre eine Flugzeug.
Fuhre, ja.
Um es mal so.
Also zumindest im ersten Schwung können sie höchstens 200 nehmen. Und dann hat Großbritannien schon 250 Millionen jetzt überhaupt schon gezahlt an Ruanda, bis jetzt aber keinen einzigen Menschen dorthin ausgeflogen. Und Ruanda, die ja gesagt haben, sie machen es, haben jetzt gesagt, da machen sie nicht mit diesem neuen Gesetzentwurf, den die Tories da eingebracht haben, weil der sah einfach, das sah einfach wie in so einer Diktatur. Ich weiß nicht, was sie genau gesagt haben. Also das ginge jedenfalls nicht, dafür würden sie sich nicht hergeben.
Aber jetzt, ich habe eine ganz andere, aber so diese 250 Millionen, die du gesagt hast, die an Ruanda geflossen sind, fällt das eigentlich im weitesten Sinn dann unter Entwicklungshilfe? Oder das sind ja völlig neue Budgets oder Töpfe, die du ja...
Ja, wahrscheinlich
du gibst unter dem Land Geld, damit
Einwanderungsmanagement.
Ja, oder Migranten nehmen.
Ja, ja, das ist Migrationsmanagement.
Ja. Ja. Da weil die Entwicklungshilfetöpfe sind extrem beschnitten worden von den Tories, extrem. Mhm. Was schon seit einigen Jahren, was für Großbritannien auch ein bedeutender Einschnitt ist, weil natürlich als alte Kolonialmacht hatten sie sehr viele Beziehungen natürlich in alle möglichen Länder der Welt und haben immer traditionell über das Entwicklungshilfeministerium überall auch noch mitgemischt natürlich, aber wirklich auch viele Programme aufgelegt. Und das ist ja, hilft sozusagen, soll dem Frieden helfen und soll dem Handel helfen. Das sind so Soft-Power-Sachen, so wie wenn wir jetzt hier die Goethe-Institute zusperren aus irgendwelchen idiotischen Gründen. Das ist einfach eine schlechte politische Entscheidung. Also politisch jetzt so aus, dass die Tories sich mit Ruanda aufhalten, was ein performativer Blödsinn ist, weil es das Problem sowieso nicht löst und wahrscheinlich auch nie dazu kommen wird, wirklich zu einer, sagen wir mal, substanziellen Abschiebung von Leuten nach Ruanda. Und ob es dann auch Leute davon abhält, nach Großbritannien zu wollen, ist ja nochmal eine andere Frage. Ja.
Das ist ja eigentlich die Motivation. Ja. Also die Idee ist ja zu sagen, da mit dieser Konstruktion hält man die Menschen ab, die in Frankreich an Bord von einem Schlauchboot gehen, dann überzusetzen.
Ja. Weil die nicht nach Ruanda wollen, sondern nach England.
Die wollen nach England, wobei es, also jetzt gerade der FC Bayern hat ja mit Ruanda jetzt gerade auch einen Deal abgeschlossen, weil Ruanda im Safari-Tourismus relativ gut ist und die haben ja auch sehr viele, also wirklich sehr spannende Natur, Nationalparks, Berggorillas und so weiter. Auf der anderen Seite muss man ja wissen, Ruanda ist ja so groß wie Hessen und ist das am dichtesten besiedelte Land Afrikas. Und deswegen ist da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum, was aber auch in unserem Kontext oder in unserem Land doch einige Kräfte davon nicht abhält, das als tolle Idee zu sehen und zu sagen, das könnten wir ja auch machen.
Ich weiß nicht, ist es bei uns nicht so, dass sie sagen, wir sozusagen deutsche Beamte sollen im afrikanischen Land den Asylantrag prüfen oder wollen, weil das, da ist es ja eigentlich so, dass Uganda, also wie heißen die dann, ugandische Beamte sollen die Asylanträge prüfen.
Ruandische. Ja. Dann die Kapazität, wie du sagst, 200 Leute, das ist also...
Also es ist ziemlich performativ, würde ich sagen. Und ein Kampf, der die Tories aufrisst, beziehungsweise der auch natürlich die Schlagzeilen
und lenkt von vielem ab natürlich.
Betrifft, also, und dann Themen, die das Wirkliche, was eben passieren muss, regieren, passiert nicht, weil man sich immer über irgendwas streitet.
Und machen, wie es weitergeht für die britische Wirtschaft auch. Und Okay.
Also es ist irgendwie
sind es schon die 5 Minuten Politik?
Es waren jetzt schon fast 10 Minuten.
War es ja viel zu viel, um Gottes
Willen. Viel zu viel.
Nix. Also
es hat sich auch nichts weiter getan. Es ist einfach.
Dann machen wir Knock, Knock, Knock und Buckingham Store.
Aber eins hätte mich auch noch interessiert, weil David Cameron, wie wurde das jetzt so aufgenommen, jetzt so in den, im diplomatischen Chor? Jetzt
also das von den leider habe ich jetzt leider meine Quellen im diplomatischen Chor noch nicht angezapft. Also er ist jetzt Lord Cameron natürlich, ist er jetzt, ja. Auf Chipping Noten. Lord Cameron auf Chipping Noten, die kriegen ja immer so ein Titel von mit
damit
irgendeinem
sie
Ort
im
dazu.
House of
dann ist es im House of Lords ist er jetzt, weil er ist ja Außenminister, aber dazu muss er in irgendeinem Parlament sitzen und jetzt sitzt er halt im House of Lords. Das heißt, haben wir schon besprochen.
Ist es beliebiger weiter war eigentlich das House of Lords oder muss da immer jemand erst weg?
Ja, da haben sie eben auch, das ist immer eine Diskussion, dass da viel zu viele Lords inzwischen sich rumtummeln, das müsste mal irgendwie beschnitten
vergütet?
Werden.
Oder sind die
schon,
alle rich?
Manche sind reich, aber die meisten wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass du da so ein bisschen einen Opulus
Aufwandsentschädigung.
Ja.
Das ist eigentlich nochmal ein Thema für eine ganze Folge, glaube ich. Weil würde mich auch interessieren, zum Beispiel, weil es gibt ja auch viele prominente Künstler, die auch in dem Rang sind. Oder die dürfen die da auch sitzen? So, aber das können wir
Machen wir ein andermal. Das ist auch ein Thema für sich. Aber um jetzt von den Lords zu den Royals zu kommen, also es waren verschiedene Royal, interessante, spannende Dinge sind passiert. Zum Beispiel King Charles ist 75 geworden.
Ja.
Und das war natürlich eine große Party.
Und die FDP.
Das war eine große Party. King Charles wurde 75. Aber
Party? Du nicht eingeladen.
Harry und Meghan waren nicht eingeladen.
Nicht eingeladen?
Nein.
Sie waren nicht da.
War nicht eingeladen. Oder wollten sie nicht kommen?
Ich glaube, sie waren nicht eingeladen. Also man sieht, meine Royal-Kenntnisse sind tatsächlich
ein bisschen
heuchlerartig.
Ja, das ist ja das Tolle da.
Aber
es ist immer alles auch ein bisschen vage. Das ist ja gerade, wir verzichten
man kann
ja bewusst auf Fakten.
Ja, natürlich. Das ist
man kann
ja
nochmal nachlesen.
Zeichnet
das also aus. In meinem Kenntnisstand nach waren sie nicht mal eingeladen, weil es einfach zu kritisch gewesen wäre, dann mit Kate und William und Camilla.
Aber gerade da beim 75. vom
Opa.
Ja,
aber weil gerade auch die wieder ein Buch erscheint über die beiden von irgendeinem Menschen, der heißt Omid Scobie und ist diversen Geschlechts oder so, also ein bisschen bizarr aussehender Mensch, von dem auch echt keiner weiß, woher der jetzt kommt und warum der ein Experte ist, aber ist irgendwie der Experte on Harry und Meghan und hat ein Buch geschrieben über die beiden oder über wie diese ganzen Skandale mit Buckingham Palace und wie sie sich alle verstehen oder nicht verstehen. Und es wurde dann natürlich auch irgendwie geleakt, also zu früh dann einiges daraus veröffentlicht, was also wieder ganz
Zufall?
Ja, wer weiß. Also das kam alles so zusammen und Harry und Meghan waren also nicht da. Das war
schon mal ein Statement von denen?
Wahrscheinlich, dass sie halt wahrscheinlich sehr traurig sind, dass sie nicht eingeladen.
Was wurde ihnen denn geschenkt, dem guten König? Was schenkt man einem?
Ja, der hat ja schon alles.
Tee.
Das ist immer das Problem. Der hat ja einfach alles.
Was schenkt man dem jetzt?
Ja, wahrscheinlich
irgendein Erlebnis vielleicht.
Ja, Merino-Unterwäsche.
Ja, vielleicht so eine gute Merino-Unterwäsche oder eine Pflanze, weil er vielleicht will er sich noch mit mehr Pflanzen unterhalten. Der redet ja immer mit seinen Pflanzen und so. Also
stimmt, das finde ich aber.
Oder ein neuer Aschenbecher für Camilla oder sowas.
Ah, raucht die viel?
Ja, die raucht sehr viel.
Ah, wirklich? Okay. Ja. Okay.
Was hat man so, wie kann man sich jetzt einen, sag mal, passenden Aschenbecher im Buckingham Palace vorstellen?
Die leben ja nicht im Buckingham Palace.
Ja gut, also, nein, aber.
Ich glaube, das muss schon mindestens aus einer Ming-Vase geformt sein oder so. Also ich glaube, da kann man nicht.
Es kann jetzt nicht irgendwie so.
Nee, nicht irgendwie
auf jeden Fall muss es vielleicht aus einem Kolonialgebiet sein.
So ein alter Marlboro-Werbeaschenbecher oder sowas, weiß ich nicht. Oder vielleicht handgetöpfert.
Ein kleiner Lucky Strike-Aschenbecher.
Ja, oder so ein schwerer, wo du auch oben drauf drückst, damit die Asche dann, gibt es da so einen Drehteller und durch die Fliehkraft wird die Asche dann in das vorgegebene Compartment verfrachtet.
Aber jetzt bin ich gerade ganz wohl. Wo wohnen die denn grundsätzlich, wenn sie in London sind?
Ja, also Charles ist ja eigentlich immer in St. James's Palace und ich meine, als König hat er natürlich an sich Buckingham Palace als Residenz in London, aber schon die Queen war sehr ungern im Buckingham Palace.
Und also sehr zugig ist.
Extrem Fuß zugig, riesig zugig, ungemütlich. Und
ist auch übrigens nicht KfW 40.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ja, wir können sie beantragen.
Die haben ganz schlechtes, die haben so ein schlechtes Rating.
Und auch eine Wärmepumpe.
Wahrscheinlich mehrere. Also das ist ganz ungemütlich. Und sonst hat er natürlich noch Highgrove, seinen Landsitz, auf dem er sehr gerne ist. Das ist, glaube ich, sein Lieblingshaus. Und jetzt natürlich Balmoral sind sie dann im Sommer, also in Schottland immer. Ja. Der macht halt jetzt das, was die Queen sonst auch immer gemacht hat.
Aber abgesehen vom 75. und eben kein Statement von...
Also die war nicht eingeladen. Dann war also ein zu großen Entzücken der Presse in England ist Kate in einem roten Outfit. Sie ist ausgestiegen aus einer Limousine, wo sie abends zu einer Feier gefahren wurde. Die Feier weiß ich jetzt leider nicht. Jedenfalls hatte sie ein rotes Outfit irgendwie an und natürlich rote Stilettos und roten Hut. Und stieg aus und das Kleid war irgendwie hochgerutscht, dass es irgendwie so ein Mini-Kleid war. Und ihre Beine waren nackt, also sie hatte keine Strumpfhose an. Und das, also sie hatte ja spektakuläre Beine natürlich. Und da wurden, also das wurde halt fotografiert. Und dann wurde also in allen Vergrößerungs- und Verkleinerungstechniken, also in den Zeitungen rauf und runter, Beine von Kate und wie spektakulär diese Beine sind. Mhm. Und so ein tolles Bein hätte man ja eigentlich noch nie gesehen. Und also sicher viel schöner als Megans Beine. So.
Das kann nicht sein.
Also es hat wirklich tagelang...
Auf jeden Fall schöner als Camillas Beine.
Auf jeden Fall. Und auch als Charles' Beine. Es wurde wirklich, war mit tagelang... Gänsehaut. Tagelang ein Thema. Und das dritte royale Thema, also da ist es auch schon wieder fast politisch, es war nämlich der griechische Premierminister Mitsotakis oder so heißt der, zu Besuch in Großbritannien. Und da geht es ja immer zwischen diesen beiden Ländern auch so ein bisschen um, wer hat meine Marbles geklaut, weil es gibt ja die sogenannten, also von den Engländern sogenannten Elgin Marbles im British Museum. Das ist der Fries.
Ein bisschen helfen?
Das ist ein Fries vom Parthenon in Athen eigentlich, vom Parthenon-Tempel, also so ein dreieckiges, langes Ding. Und die heißen in England Elgin Marbles, weil Lord Elgin im 19. Jahrhundert in Griechenland war und gesagt hat, oh, splendid marbles. Und hat sie eben mitgehen lassen. Weil
aber Marvel jetzt nicht der Comic, sondern
nein, Marble.
Marble.
Aber so Marble, also Marmor.
Marmor, okay.
Ja. Mhm. Und those splendid marbles, fand Lord Elgin, die können nicht da bei diesen unkultivierten Griechen rumliegen einfach oder hängen da auf der Akropolis.
Oder stehen.
Die müssen sofort nach Großbritannien transportiert werden und im British Museum eben standesgemäß ausgestellt, wo sie seitdem eine der großen Attraktionen sind. Und die Griechen aber doch auch seitdem sagen, wir wollen bitte unsere Partinnen, unseren Partinnen Fries zurück. Ja, die nennen die natürlich nicht Elgin Marbles.
Ach,
und schon, also ja, das ist wirklich ein jahrzehntelanger Disput.
Und was hat dann Mitsotakis eben gesagt, als er da
und
stand?
Das geht immer darum, immer zwischen Griechenland und England kommt immer diese Elgin Marbles, kommen immer, weil die Griechen sagen natürlich, was fällt euch eigentlich ein? Ich meine, wir sind hier nicht irgendwie, leben hier nicht in der Höhle und haben wissen nicht, wie man Sachen aufhebt. Unser ganzes Land ist voller Antiquitäten,
die auch noch relativ gut erhalten sind.
Die auch gut erhalten sind. Jedenfalls war er in Großbritannien und Rishi Sunak, der natürlich ihn eigentlich treffen wollte und sollte, hat das Treffen abgesagt, weil er gesagt hat, er hat keine Lust, über die Elgin Marbles zu sprechen.
Aber müssen das auf oberster Ebene, können das nicht die jeweiligen Kulturminister machen?
Aber letztendlich wird in so einem Treffen natürlich dann das auch, wird der griechische Premierminister wird jedes Mal, wenn ein griechischer Premierminister mit einem englischen zusammentrifft, werden diese Dinge erwähnt.
Ja, ist ja klar. Und dann sagen die, wir haben ja einen Kaufvertrag. Wir haben das ja ganz normal bei eBay damals ersteigert. Und ich habe noch die Mail und was wollt ihr denn?
Käuferschutz gibt es.
Käuferschutz.
Nee, weil die haben bei PayPal und bei Friends and Family gezahlt. Und nicht,
aber das kann doch nicht sein, dass Staatsführer in dem Fall deswegen sich dann nicht treffen, weil da gäbe es ja doch ein paar andere Themen.
Ja, aber wahrscheinlich die Griechen haben, ich weiß nicht, vielleicht hat ihm auch was anderes, vielleicht hat er eine Affäre mit der Frau von Mitsotakis und ich weiß nicht was. Jedenfalls das war die offizielle Begründung. Also er trifft sich nicht mit dem, weil er jetzt nicht schon wieder über diese Elgin Marbles sprechen möchte.
Das British Museum wäre ja dann halb leer, wenn jetzt die Griechen alles abziehen und dann noch
viel
die Ägypter.
Die haben noch viele andere Sachen.
Ja, aber
ich glaube, die Ägypter wollen auch ihren Rosetta Stone zurück, oder? Und dann wollen sie auch ein paar wahrscheinlich Mumien wieder haben. Ja. Also jedenfalls war das also ein brisantes Thema. Und dann war ein politisches Zusammentreffen, wo auch King Charles war. Ich glaube, das war der erste Tag von diesem COP,
in Dubai.
Dubai, Klimakonferenz.
Ja, die nächste ist in Aserbaidschan.
Ja, und da ist auch überhaupt kein Vertreter der fossilen Energieindustrie da. Das
auch
ist
in Aserbaidschan
nicht. Nee, auch in Aserbaidschan nicht. Jedenfalls
wieso auch?
Nee, da trat Charles auf. Natürlich elegant wie immer. Also wenn man wirklich mal einen gut angezogenen Mann sehen will, muss man nur King Charles sich anschauen. und hatte eine Krawatte an, die eindeutig die griechische Flagge im Muster hatte. Und es war natürlich auch ein Riesenthema, weil natürlich der König darf sich politisch ja eigentlich nicht äußern.
Und das hat er von seiner Mutter auch abgeschaut, oder?
Mit dem Europahut und so.
Ach, toll.
Ja, aber das, da war dann also auch wieder natürlich tagelange Spekulationen.
Er war also auf Seiten der Griechen und hat da praktisch...
Sein Vater war ja Grieche. Also,
ah ja.
Also in England nannten man ihn
Phil the Greek. War die Krawatte aus Marmor?
Nee, die war gleich
aus einem
Seide.
Stück von den
weiß-blauen Marmor.
Wahrscheinlich aus griechischer Seide.
Das ist wiederum bayerischer Marmor. Warum schaltet sich eigentlich unser Ministerpräsident da nicht ein? Weil der
König Otto.
König Otto war ja König von Griechenland auch. Und also wir haben ja da auch unsere Aktien drin. Mhm. Können wir nicht auch ein paar Sachen nach Bayern bringen?
Also vielleicht könnte man Markus Söder da überhaupt mal in diese ganze Diskussion einschalten.
Oder als Neutral State, dass man die Marbles erstmal überhaupt wieder nach also Bayern bringt. Da sind sie dann ein paar Jahre und dann gehen sie
dann
wieder zurück
nach Griechenland.
Also es wird durchaus denkbar.
Toll,
wäre denkbar.
Also, es ist also so, dass jedenfalls das Argument, was die Engländer hatten, dass die Griechen ja eben überhaupt sich nicht kümmern können um diese Elgin Marbles, das ist jetzt verfängt nicht mehr so ganz.
Nee.
Und Griechen finden es eh unmöglich. Also jedenfalls hat King Charles dann diese Krawatte an, dann waren natürlich alle wieder so, ah, was bedeutet das? Jetzt hat er die Krawatte extra oder aus Versehen? Also ich meine, ich glaube nicht aus Versehen, weil der Mann hat sehr viele Krawatten, wahrscheinlich tausende von Krawatten. Und dann hat er sicher zu seinem
zum elektrischen Krawattendreher
gesagt, bitte heute die griechische.
Ja, es gibt ja auch das gibt ja das Fahnenalphabet, also in der Schifffahrt, mit den Flaggen, so verschiedene. Und es gibt sicher auch, der hat da so ein Buch mit den Krawatten und da ist genau die Bedeutung von jedem Muster schon drin.
Ja,
und das war halt jetzt, er wollte halt wahrscheinlich eben...
Die wurde vielleicht sogar angefertigt.
Er wollte den Griechen, so wurde es ausgelegt. Er wollte den Griechen den Rücken stärken und seine...
Nennen wir die Folge Krawattendiplomatie.
Vielleicht,
ja. Wir brauchen, jetzt habe ich auch von anderen Podcasts gelernt, noch... Kritikere Folgentitel.
Also,
Weil wir ja auf die 500.000 Hörer kommen wollen.
Stimmt. Ja, stimmt. Oh ja, genau. Ohne Titel geht es nichts mit den 500.000 Hörern. Also, Krawattendiplomatie hat Charles da sehr gut ausgeführt und es wurde dann ausgelegt als natürlich extra. Und er sagt den Griechen: Nein, nein, ich ehre euch und ich bin auf eurer Seite. Mhm. Und wie gesagt, sein Vater war ja Prinz von Griechenland. Damit das Ende unserer royalen
Klasse. Genau, deswegen ist gleich die nächste Frage natürlich, wie sieht denn die Adventskrawatte von King Charles aus?
Ja, die hat wahrscheinlich so eine Stachelpalme. Die Engländer haben immer diese Stachelpalmen. Holly heißen die auf Englisch. Weißt du, diese glänzenden grünen, sehr stachelig mit so guten Beeren. Also hat er vielleicht auf seiner Adventskrawatte, wo wir jetzt eben zu den Weihnachtsbräuchen kommen.
Ja, unbedingt, denn wir wollen darüber sprechen, ob die Engländer einen Adventskranz zum Beispiel haben.
Nee, haben sie eigentlich nicht.
Also sie haben auch keinen Adventskalender. Haben sie Spekulatius?
Spekulatius? Na, sie haben...
In der City schon, oder?
In der City
haben sie. Da sind so viele Spekulanten.
Ja, das haben sie aber zum Spekulatius. Ein kleiner Wortwitz.
Kann man nicht liegen lassen.
Kann man nicht lesen.
Also, wir haben ja sicher, also auch man sieht ja immer so, es gibt auch so schöne Adventskalender hier, wo so Szenen sind, die eigentlich immer aussehen wie in England. Also so alles so ganz gemütlich und verschneit und ein großer Weihnachtsbaum und artige, so viktorianisch. Oder habt ihr sowas vor Augen? So,
jetzt so?
Nicht so?
Momentan.
Nee.
So. Okay.
Also es war vor ein paar Tagen extrem verschneit hier.
Ja, aber das aber, irgendwie so, okay. So eine gemütliche englische Weihnacht mit oder so Weihnachtsszene mit Weihnachtsbaum und eben artigen Kindern in schönen Kleidchen und alle sind so ganz weihnachtlich gestimmt. Das gibt's so mit Bilder, davon gibt es in England viel und auch viele Bilderbücher und so. Wer aber den Weihnachtsbaum nach Großbritannien gebracht hat, war unser guter Prinz Albert, der Gatte von Queen Victoria, der in Sachsen-Coburg-Gotha, also ein deutscher Prinz war. Sie war ja auch Deutsche. Und der hat verschiedene Sachen, er war extrem einflussreich in Großbritannien. Der hat zum Beispiel das ganze Schottenkaro und das Tartan-Wearing und Kilt-Wearing und so, das hat er wieder populär gemacht, weil die sind immer nach Balmoral auf das Schloss in Schottland und dann ist er immer mit ihren neun Kindern alle im Schottenkaro, dann natürlich die ganze Oberschicht sofort sich Schottenkaros angeschafft und so weiter. Und genauso war es auch mit Weihnachten. Also Weihnachtsbaum, den hat er da importiert nach Großbritannien und seitdem haben die Briten Weihnachtsbäume, vorher hatten sie eigentlich keine. Das war eine deutsche ein deutscher
woher kommen die Brauch. Jetzt? Weil sie können ja dann nicht mehr, da sind wir jetzt wieder beim Brexit.
Wahrscheinlich aus Australien.
Ja, oder Neuseeland. Ja.
Vielleicht.
Die vielleicht auf dafür eingerichteten Schiffen wohl, auf denen sie gleich auch wachsen können.
Wir müssen aber in die Norwegen vielleicht.
Stimmt, Norwegen, ja.
Also sie haben sicher irgendein Weihnachtsbaumabkommen mit irgendeinem.
Weil auf der Insel selber, also so die Tanne oder Fichte ist jetzt auch nicht so das nicht Hauptgewächs, England, oder?
Nicht ganz abgeholzt, nee. Noch nee, aus nee. Damaliger noch, Zeit, wo die Flotte gebaut wurde. Ja, eben. Ja. Seit 300 Jahren
gibt es da keinen Wald.
Einzigen Baum.
Es gibt ja. Schon Wald, aber es gibt mehr so also einen Laubwald.
Gebüsch halt, oder?
Gebüsch und Hecken. Es gibt viele Hecken.
Viele Hecken, ja.
Aber eben so Plätzchen backen eben zum Beispiel. Diese Themen wie
backen,
Weihnachtsmarkt.
Weihnachtsmarkt.
Für ein Glüh mit irgendwie englischem.
Ja, das also Glühwein heißt Scotch. Mulled Wine, das machen sie auch. Und das Weihnachtsmärkte gibt es auch, gibt es natürlich alles inzwischen. Wir sind ja auf einer globalisierten Welt. Ja, aber die Engländer feiern ja
Weihnachtsmarkt.
Nicht am 24., sondern am 25.
Mhm. Und ich glaube, wir sind eh die Einzigen, oder, in Deutschland, die den vier oder im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ist man halt so mit 24.
Ja, in Italien machen die es ja auch nicht am 24.
Nein, in Spanien auch nicht. Also
Die Engländer feiern erst am 25., aber bevor es dazu kommt, haben sie ja erstmal die Weihnachtsfeier im Büro, die Office Party, Christmas Office Party.
Ja, was passiert
denn
da so?
Und das ist immer also spektakulär, zumindest ist es immer sagenumrankt. Und
jugendfrei wahrscheinlich auch nicht.
Es ist nur jugendfrei.
Warum
es wird
nicht?
Also sich gnadenlos natürlich betrunken mit Glühwein wahrscheinlich und sonstigen Sachen. Und dann wird dann sind also alle natürlich total enthemmt.
Mhm.
Und was auch dazu gehört, dass man sich nackt auf den Fotokopierer setzt.
Immer noch?
Ich glaube, da haben sie extra einen noch irgendwo aufgehoben, damit das passieren kann.
Mit einer Bruch. Aufs Fax. Vielleicht.
Mit bruchsicherer Scheibe.
Kann man nach Deutschland faxen, weil da gibt es noch Leute, die sie empfangen können.
Ja, wirklich, das ist immer noch das wie ist, man bei The Office und überall
und wie auch bei Bridget Jones wahrscheinlich kommt es sicher auch vor. Oder man hat eben irgendwie unpassenden Geschlechtsverkehr mit der Vorgesetzten in irgendeinem kleinen Kämmerchen und ist dann natürlich am nächsten Montag, wenn man wieder ins Büro muss, schwer angepeint, weil es natürlich total also unpassend war und peinlich.
Der Begriff Vorgesetzte wieder nochmal. Aber gut.
Also das ist jedenfalls die englische Weihnachtsparty im Büro, die ist immer sehr, also da
warst
freuen
du
sich alle
da
schon
mal?
Drauf.
Kannst du dann
ich habe nur einmal eine Weihnachtsparty miterlebt, aber ich habe mich natürlich, weil ich ja natürlich so eine artige Deutsche bin, habe ich mich da ganz rausgehalten aus diesen Vorgängen. Aber man konnte durchaus beobachten.
Lähmt es denn die englische Wirtschaft diese für die nächsten Tage danach dann, wo man sagt, man muss da viel dann aufklären?
Die sind sehr hart im Leben.
Das ist doch Networking.
Extreme Networking. Ja, also Office Christmas Partys sind also auf jeden Fall ein Ding in der Vorweihnachtszeit. Und dann Weihnachten selber ist eben am 25. erst und da gibt es dann eben mittags, also man trifft sich mittags und dann gibt es eben das große Weihnachtsmenü, was wir alle kennen oder was man aus dem Fernsehen kennt wahrscheinlich mit dem Truthahn.
Mhm.
So ein riesiger Truthahn, der 2 Tage im Ofen war und der wird eben natürlich gefüllt mit allen möglichen.
Angelehnt an Amerika, an Thanksgiving?
Ich glaube eher, dass es andersrum ist.
Ach, andersrum. Okay.
Der Truthahn, aber Schwan gibt es nicht so oft, oder?
Vielleicht bei King Charles.
Hat mir jemand eben so ein tolles Rezept verraten mit Schwan. Also
vielleicht.
Ja, weil er auch so ein großer Vogel ist. Eben den Schwan, den muss man in so eine Reine tun mit großen so Wackersteinen.
Aber erst die Federn ab, oder?
Natürlich rupfen und so, also ganz, und dann mit Wackersteinen in den Ofen 12 Stunden oder so lang, bis die Wackersteine weich sind und dann den Schwan wegschmeißen und die Steine
essen.
Das ist so zart. Also das nur jetzt so als Rezeptidee noch für Weihnachten.
Beim Truthahn ist ähnlich, also der ist ja eigentlich auch ein
Schwan. Ja, ich habe tolle Truthähne an Thanksgiving bis jetzt schon gegessen in Amerika.
Ja.
Also fantastisch.
Ja,
gefüllt, aber nicht gefüllt mit
Aber wird in Amerika denn an Weihnachten auch Truthahn gegessen oder werden da andere Großvögel?
Nee, andere verziert? Großvögel oder aber auch
was isst man denn? Was essen deine Verwandten
Ja, das bin ich gerade im Überlegen. Ich war da ja lang nicht jetzt an Weihnachten.
Also das ist
da
überhaupt nicht
eigentlich
mein Kompetenzgebiet.
Meistens ein chinesisches Fondue.
Ach so, ja gut. Also,
Chinoise?
Also der Truthahn wird da eben zum Thanksgiving verzehrt und in UK dann eben.
Aber du kannst den Truthahn von Thanksgiving bis Weihnachten essen oft, weil er so viel,
weil so viel ist, auch,
das
ist
auch, ja, hält alles.
Ja, kann wahrscheinlich. Auch. Man kann da noch Sandwiches ewig draus machen.
Aber
ja,
eben, wir waren jetzt am 25.
Genau,
am
25.
gibt es da auch so
also Stockings. Mittags wird der Truthahn
gegessen. Mittags, ja, ja, ja. Also man, die Stockings hängt man am Abend vom 24. Mhm. auf, weil der Weihnachtsmann, der kommt ja durch den Kamin.
Nicht klar.
Mhm. Und der ist dann, und dann steckt da irgendwas rein. Man lebt dem Weihnachtsmann auch so ein paar Plätzchen hin oder
ein Glas Whisky. Milch.
Milch oder ein Whisky.
Okay.
Und dann tut er das.
Und der Kamin wird noch mit Vaseline ein bisschen eingeschmiert.
Na, das hat, der Weihnachtsmann hat da alles dabei. Kennt ihr okay. dieses herrliche, da gibt es ja so ein herrliches Buch von einem englischen Autor, der ganz berühmt, das heißt irgendwie Briggs, James Briggs oder so. Roland Briggs hieß der, glaube ich. Da geht es eben nur um den Weihnachtsmann, wie der sozusagen diesen Weihnachtstag durchhält, wieder, also immer mit seinen Rentieren auf dem Schlitten. Ach, und dann muss er da noch in so einen Kamin und dann bleibt er auch stecken, weil er ganz schön dick ist und so.
Empfehlung und dann, als Vorlesegeschichte.
Ja, das ist für kleine Kinder. Ja. Das ist ein Comic an sich, ist ein Comic-Style, ganz wenig Worte nur und wirklich ein wunderbares Buch. Und dann kommt er endlich halt total durchgefroren nach Hause und dann macht er sich erst eine heiße Badewanne und dann macht er eben auch seinen Truthahn und so.
Mm.
Und man isst also Truthahn und dazu gibt es Bread Sauce, also das ist aus getrocknetem Brot und mit Nelken und so und Milch, so toll. Eine Soße und dann natürlich Rosenkohl köstlich. Und Cranberry.
Rosenkohl. Das wäre was auch für mich.
Auch was
ich liebe auch Rosenkohl.
Ich köstlich.
Ja.
Ich auch.
Ja. Und Cranberry Sauce und dann gibt es diese Cracker, weil man so diese große Bonbons, wo man zieht,
ja,
und so Knallbonbons und da ist ein kleines Geschenk drin und jeder hat eine Papierkrone an. Und man muss also auch wirklich ordentlich trinken. Also es ist extremely merry. Und es ist an sich was Schönes, aber die meisten haben auch irgendwie so ein bisschen Angst davor, weil es immer ein Familientreffen ist.
Mm.
Und da ist halt auch oft viel Sprengstoff vorhanden. Mm. Weil, keine Ahnung, eben verschiedene familiäre Geister sich dann wieder melden. Und
über den Brexit gesprochen wird, selbstverständlich.
Beispiel,
schließt sich der Kreis wieder.
Zum Beispiel über Brexit.
Ja, klar, ja.
Oder alle schauen auf den Truthahn. Und es gibt in Englisch diesen Spruch, wenn irgendwie was Idiotisches passiert, Leute sich für was Idiotisches in großer Zahl entscheiden. Also Turkeys voting for Christmas. Und genau das war ja auch der Brexit. Turkeys were voting for Christmas. Also,
ach toll.
Verstehst du?
Ja. Da muss man schon jetzt auch ein bisschen...
Schließt sich der Brexit im Weihnachtskreis wieder rum.
Nachdenken erstmal. Aber das ist ein schönes Bild.
Schönes Schlusswort Turkeys auch. Turkeys
voting for Christmas. Wir haben natürlich jetzt, also es ist ja auch jetzt die Weihnachts- oder Adventsausgabe, da gibt es natürlich auch nochmal die eine oder andere extra Minute.
Ja.
Das heißt, wir haben dann, also quasi am 25. Turkey, gibt es dann sonst noch irgendwelche...
Und was es auch Highlights. Immer gibt, ist die Ansprache, also natürlich jetzt nicht der Queen mehr, sondern vom King, die gibt es auch immer, die ist glaube ich um 2 Uhr nachmittags, jedes Jahr die Weihnachtsansprache.
Da sind viele eben schon leicht angetrunken,
da sind viele schon ziemlich angetrunken und das ist auch zum Beispiel, wenn mein Mann zum Beispiel, der möchte die auch immer hören, da müssen wir dann immer ganz ergriffen vor dem Wireless stehen oder vorm Internet. Und lauschen.
Also Stimme. Werde ich diesmal auch machen.
Stimme des Regenten lauschen.
Ja, gut, bei uns wird ja dann manchmal auch der Aufzeichnung vom Vorjahr eingespielt, aber das ist ja dann nicht an Weihnachten, sondern
Stimmt, die falsche Videokassette reingeschoben wurde.
Falsche Kassette, ja.
Nein, das passiert natürlich da nicht. Da ist es also sehr professionell. Und Weihnachten ist ein Tag eben, der am 25. gefeiert wird, vor allem mit Essen und Trinken. Geschenke sind im Stocking und auch unterm Baum, wenn man einen Baum hat. Und die Engländer stellen auch ihren Baum gerne schon früher auf, also nicht erst am 25. oder 24., sondern haben den schon in der Adventszeit.
Steht dann schon darum.
So stehen, ja.
Dürfen die Kinder sehen dann auch.
Ja, aber natürlich, Kinder dürfen sehen, aber natürlich möglichst nicht mit richtigen Kerzen, sondern mit elektrischen Kerzen, weil das ja viel zu gefährlich ist wegen des Feuers. Und am 25. wird wahrscheinlich dann meistens nur noch der Rausch ausgeschlafen oder sowas. Aber es ist jedenfalls kein abendliches Event wie bei uns.
Also es ist schon eher einfach tagsüber und dann...
Das zieht sich natürlich lange hin, aber ich finde, dass das Lustige ist, dass eben echt diese Weihnachtsbaumtradition und so den Engländern von Prinz Albert überbracht wurde, dass sie das vorher gar nicht hatten, aber jetzt sehr zelebrieren und auch das ganze Schmücken an Weihnachten und die ganzen verschiedenen Dekorationen, die man so hat.
Das ist schon alles übernommen eigentlich.
Doch. Auf jeden Fall.
Und was gibt es zur Nachspeise? Das ist vielleicht noch.
Ja, da gibt es wahrscheinlich Pavlova oder Il Flottante oder irgendwelche komischen Sachen, die die Engländer gerne machen. Oder vielleicht gibt es auch was ganz anderes. Vielleicht gibt es Spotted Dick oder sowas. Also es gibt alle möglichen englischen Nachspeisen.
Wir werden das alles jetzt mal nicht übersetzen. Pullover und Spotted
Dick. Das können ja unsere Steamed Listeners können mal googeln. Und Spotted Dick ist ein ganz harmloser Nachtisch. Die Engländer machen echt sehr gute Nachtische, aber ja, gut, oft eben mit so viel Muskat und Nelke und so. Das schmeckt dann schon per se ziemlich weihnachtlich.
Ist doch sehr schön. Also, und dann bereitet man sich auch auf den Jahreswechsel vor. Gibt es auch so die Stade, also die Zeit zwischen den Jahren?
Die Rauhnächte.
Die Rauhnächte, ja. Also die stade Zeit.
Zwischen den Jahren.
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, die Zeit zwischen den Jahren ist gar nicht so stark eigentlich.
Überschätzt.
Aber gibt an Silvester hier immer diese Feuerwerke und so gibt es natürlich da auch, wobei die Engländer ja eigentlich am 5. November die Feuerwerke machen, eben an Guy Fawkes Day, an dem Tag, wo damals vor vielen 100 Jahren das Parlament in die Luft gesprengt werden sollte. Und das wurde aber vereitelt und Guy Fawkes, der Verschwörer, wurde dann hingerichtet. Aber ihm zu Ehren gibt es eben den Guy Fawkes Day am 5. November und da sind eigentlich die Feuerwerke.
Wir sehen, der Stoff geht nicht aus. Also,
das hat jetzt mit dem Brexit nicht wirklich was zu tun.
Nee. Ja, das kann man sicher irgendwie einen Link.
Kann man schon drehen. Nein, aber natürlich wird es im nächsten Jahr im Thema Brexit natürlich weitergehen.
Na klar, so lange bis er.
Nächstes Jahr wird gewählt, auf jeden Fall in Großbritannien. Die meisten rutschen nur noch auf Knien und sagen, bitte jetzt endlich eine Wahl ansetzen, weil die Vorstellung, dass die noch bis Oktober oder was weitermachen, ist wirklich erschütternd. Und
es bleibt spannend.
Ja, wir machen weiter. Und sag doch mal den Turkey-Satz.
Turkey's voting for Christmas.
Ah ja, das war das. Ja. Gibt es auch einen Song?
Da gibt es sicher einen Song. Und zu Weihnachten sollte man natürlich immer Love Actually sich nochmal anschauen, weil das ist doch einfach...
Gab es bei uns gestern auch schon. Es ist immer toll.
Immer wieder toll,
So, da kriege ich mir gleich einen Hustenanfall. Gut. Dann brauchen wir wieder nochmal eine professionelle Abmoderation, weil das haben wir ja gesagt, dass wir jetzt...
Eine Advents-Abmoderation.
Eine Advents-Abmoderation im Sinne von einem herzlichen Dank an... Benita, einen herzlichen Dank an Tobias.
Danke dir,
Flo. An uns, an die Technik.
Und danke an alle.
Schöne Feiertage, oder?
Ja, natürlich.
Und vielen Dank an unsere Hörerinnen
Die
uns die Treue
stetig wachsen.
Ja.
Hoffen wir.
Und im nächsten Jahr bitte wieder schön zuhören.
Bitte zuhören, uns weiterempfehlen.
Ja.
Und uns fleißig abonnieren.
So ist es. Und dann können wir vielleicht irgendwann auch, kommen wir dann schon in den Bereich der Nano-Podcaster. Also momentan sind wir noch in der Mikro-Podcaster.
Wir sind noch ein exklusiver Kreis, unser Zuhörerkreis. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal endlich Werbung, weil so geht das nämlich.
Brauchen wir erstmal die Reichweite. Erst Masse aufbauen und dann definieren, heißt es ja immer.
Okay, das müssen wir jetzt nicht mit unseren Hörern besprechen.
Nein, also Entschuldigung, wir sind jetzt schon hier in der internen Sitzung, die Abmoderation.
Aber wir freuen uns über Anregungen. Nee, obwohl, haben wir gar nicht die Möglichkeit. Einfach uns weiter. Brexit on Toast. Wir wollen
keine Anregung.
Wir freuen uns auf 2024. Ja. Bis dahin.
Gute Nacht.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.